Domradio. Beratung.
Mit Dagmar Peters herzlich willkommen. Ich würde am liebsten jetzt die Geräte hier im Studio austauschen und einen Backofen hier reinstellen. Denn eben beim Vorgespräch schon mit meinem Kollegen, da habe ich schon Lust aufs Backen bekommen. Und darum geht es jetzt. 2 Stunden lang backen A bis Z. Jetzt schon die Weihnachtsplätzchen, hat mein Kollege gefragt. Ja, nicht unbedingt. Vielleicht jetzt noch welche ohne weihnachtliche Gewürze. Sie werden gleich sehen. 2 Stunden lang haben Sie auch Zeit, ja, Ihre Ideen hier reinzubringen. Sie können uns sogar gerne an studio@domradio.de eine E-Mail schicken mit Ihren Ideen und Anregungen, was Sie gerne backen oder was das Backen für Sie bedeutet. Im Dezember, da werden sicherlich die meisten Plätzchen im heimischen Ofen gebacken übers ganze Jahr. Aber wenn Sie jetzt denken, wir hätten eine Konditormeisterin oder einen Bäcker hier zu unserer Sendung Backen A bis Z, dann sage ich nein, das ist Fehlanzeige, haben wir nicht. Zu Gast in der Domradio-Beratung ist Michaela Krüger. Sie ist Journalistin und begeisterte Hobbybäckerin und sie backt das ganze Jahr über. Und für sie ist klar, Backen ist nicht nur was für die Advents- und Weihnachtszeit. Frau Krüger, herzlich willkommen bei uns im Domradio.
Herzlich willkommen.
Sie backen für Ihr Leben gerne. Vielleicht sagen Sie uns erstmal, warum Ihnen Backen so viel Spaß und Freude bereitet.
Ich habe das in meiner Kindheit immer schon sehr gerne gemacht, mit meiner Mutter, mit Freunden. Das war immer eine Zeit, wo alles andere draußen geblieben ist. Und das konnte ich mir bis heute ein Stück so bewahren. Das ist für mich eine Zeit, wo ich wirklich so auf die Gerüche, auf den Geschmack und zwischendurch mit einem schönen Kaffee mit Freunden ganz viel Entspannung und Spaß habe.
Was ist denn daran so reizvoll? Also ich meine, das Essen danach ist klar, da freut sich in der Regel jeder drauf, der Duft, der Geruch. Aber ich bin ehrlich, einmal so im Jahr mit Kindern diese Mehlteig-Krümel-Schlacht, das reicht mir dann doch.
Ich finde, es ist was Kreatives. Mir macht damit oft Spaß, so an Rezepten auszuprobieren, rumzuprobieren, mal mit neuen Zutaten was auszutauschen. Früher habe ich mich auch immer sehr statisch an Rezepte gehalten und dann dachte ich, ach, einfach mal was Neues reinmixen, ummixen, probieren und die Überraschung danach, wenn man selbst was kreiert hat.
Und das heißt, die Sachen, die sind dann plötzlich lecker und man macht sie. Freunde fragen vielleicht, oh, wo hast du das Rezept her? Und man kann sagen, meins, ist das gut?
Das ist gut, ja. Es geht natürlich auch mal was schief, das ist schade, aber in der Regel klappt vieles gut und da war ich selber am Anfang sehr überrascht drüber, wie viele Sachen auch gut miteinander kombinierbar sind, schmecken, alles eine Sache des Ausprobierens.
Kann Backen nicht auch frustrierend sein, wenn man zum Beispiel mit einem Hefeteig arbeitet und der geht nicht auf oder wenn die Kekse zu dunkel werden?
Ja, das kann es. Also auch mit Hefeteig habe ich selber meine Schwierigkeiten. Den mache ich auch nicht so gerne. Vieles andere gelingt aber, wenn man sich ein bisschen eingegroovt hat in das Thema. Also die Kekse im Ofen zum Beispiel die letzten Minuten immer beobachten, nicht unbedingt an die genaue Backzeit halten, wie sie im Rezept steht, sondern jeder Backofen backt ein bisschen anders. Und den Beobachten angucken, dann klappt das ganz gut.
Aber eigentlich sollte die Temperatur ja schon stimmen, die man beim Backofen einstellt. Ich selbst habe aber auch festgestellt, dass unser Backofen eigentlich alles schneller fertig hat als andere.
Also das kann variieren, bis zu 20 Grad plus minus, dass da der Backofen seine eigenen Temperaturen hat.
Wo lauern denn sozusagen die Gefahren? Also wo sollte man besonders aufpassen, damit man nur gute Backerlebnisse hat?
Ich glaube, nur gute ist schwierig. Das ist vielleicht auch so ein Ideal von Backbüchern, wenn alles so professionell und prima aussieht. Es ist immer die Gefahr, dass ein bisschen was auseinanderläuft. Den Geschmack verändert es ja letztendlich nicht. Wichtig ist, glaube ich, auch bei Keksen, was ich eben meinte, doch am Anfang immer mal, wenn man was zum ersten Mal ausprobiert, sich das anzugucken, vielleicht mal selber was zu notieren, sich ein eigenes kleines Notizbuch anzulegen, was für Kinder ja vielleicht auch schön sein kann, so sein eigenes kleines Backbuch zu haben.
Beim Gärtnern brauchen wir den grünen Daumen, beim Backen, ja, ich weiß nicht, ein gutes Händchen oder so. Ich bin auch eher so Bäckerin als Köchin. Beim Kochen habe ich nämlich, glaube ich, nicht so das gute Händchen, beim Backen schon eher. Backen finde ich irgendwie einfacher. Geht Ihnen das auch so?
Ich glaube, es ist wie so oft das Thema Liebe. Also das ist so die Grundzutat. Es ist, glaube ich, auch ein Ding, dass sich das immer spaltet. Die meisten Leute sagen, ich koche und backe nicht oder ich backe und koche nicht so gerne. Und wer dann so diese Liebe zum Backen mitbringt und den Spaß daran, dann klappt das auch sehr, sehr oft.
Also Backen von A bis Z, heute unser Thema. Damit wollen wir nicht nur die ansprechen, die sowieso schon gerne backen, sondern auch die, die vielleicht sagen, ach, vielleicht sollte ich mich da einfach mal ranwagen. Vielleicht wäre das ja jetzt mal was im November und eben nicht im Dezember, wenn schon so viel Stress da ist, sondern ganz entspannt mal ran an die Arbeit zu gehen und vielleicht auch schon die ersten Weihnachtsplätzchen zu backen, weil ich denke, in der Dose, wie lange halten die sich?
Ah, es gibt Sorten, die halten bei mir bis Ostern.
Dann haben sie aber wahrscheinlich eine große Menge gebacken. Michaela Krüger ist zu Gast in der Domradio Beratung Backen von A bis Z, unser Thema, und Sie können sich auch gern beteiligen. Studio@domradio.de, schreiben Sie gerne eine Mail mit Ihren Backtipps oder mit Ihren Anregungen für leckere Kekse. Die Domradio Beratung rund ums Backen, Backen von A bis Z. Michaela Krüger ist zu Gast. Nicht nur Ihnen macht das Backen Spaß, Sie haben auch eine Figur erfunden, Horst den Specht. Sie zeichnen und ja, vielleicht sollten wir ihn mal beschreiben. Also ich würde mal sagen, er hat ein langgezogenes Gesicht, einen spitzen Schnabel und ziemlich lange, dünne Beine. Und dieser Specht backt auch für sein Leben gern. Sie müssen uns jetzt erstmal erklären, wie kam es dazu? Wie kommt man auf die Idee, einen backenden Specht zu erfinden?
Das war eher eine Zufallsgeschichte. Ich habe hobbymäßig seit langer Zeit mal wieder gezeichnet, vor 3-4 Jahren. Und dabei ist diese Figur entstanden. Einfach aus Lust und Laune heraus. Und als ich wieder gebacken habe und in meiner Küche stand, kam mir die Idee zu sagen, ob es funktioniert, ein reales Foto von dem Keks in eine Zeichnung zu integrieren. Und habe erstmal rumgeschnitten, mit der Schere gearbeitet, den Fotoschnipsel auf die Zeichnung gelegt und dachte, das könnte funktionieren. Und so entstand nach und nach der Gedanke, was für Kinder zu machen, zu sagen, man schafft ein Medium, ein Forum, wo man mit einem Klick auf dieses reale Element zu einem Rezept gelangt. Und daraus wurde dann nach und nach der Specht, der backt und darin sein Glück gefunden hat.
Horst, der Specht, ja, der hat so eine Bäckermütze an, auf dem, was hier vor mir liegt, ein Buch nämlich. Der Specht heißt übrigens so wie mein Bruder und witzigerweise die Freundin von ihm wie meine Schwester, nämlich Hedi. Musste ich erstmal sehr lachen, als ich das gesehen habe. Beide kommen nun in einem Buch vor, dem sogenannten Keks-ABC. Und welche Rolle spielen die beiden da?
Der Horst ist der Mittler zum Kind, sage ich mal. Der versucht möglichst einfach und in seiner Sprache zu erklären, wie die Kekse funktionieren. Der führt durch das Buch, sagt zwischendurch mal was. Und seine Frau Hedi ist eigentlich dafür da, ja, in unserer Welt wäre es das Geld zu verdienen. Sie fliegt hämmern, um die beiden zu ernähren. Die haben ein bisschen die Rollen getauscht. Der ist der Hausmann und sie ist unterwegs, um die Saaten ranzubringen.
Und zwischendurch dreht sich eigentlich alles um das Backen. Bei dem Backbuch gibt es auch eine Backform, die ja das Gesicht hat von Horst dem Specht. Das heißt, man kann den nachbacken. Da sehe ich diese großen Kulleraugen. Wie haben sie denn die da drauf gemacht auf diesen sonst einfach ausgestochenen Keks?
Das sind in dem Fall Schokolinsen, die mit Zuckerguss auf ein Mürbeteiggebäck geklebt wird, was eine ganz einfache Geschichte ist, einen Zuckerguss anzurühren aus Puderzucker und Wasser und dann ein bisschen drauftupfen auf den Mürbeteigkeks, drauflegen und mit 2 Schokopunkten Pupillen draufmalen, schon hat ein Keks Augen.
Und das ist natürlich wirklich der Hit. Ich muss sagen, ich habe durchgeblättert und bei den verschiedenen Rezepten auch fürs ganze Jahr, wie Wolkenkekse oder eben ja einfach verschiedene Sachen, gefallen mir die Yorkshire Terrier Gesichter sehr gut. Die haben nämlich auch so Augen, sehr, sehr nett abfotografiert. Wo kommen diese Ideen dazu her? Kommen die alle aus Ihrem Kopf?
Ja, die kommen aus meinem Kopf. Ich glaube, da ist nochmal ein Stück das Kind geweckt worden.
Was befindet sich außer Rezepten in dem Buch? Also ist es eher ein Kinderbuch, ist es eins für Erwachsene, ist es für Erwachsene, die auch gerne nochmal ein bisschen ihr Kindsein rauskramen möchten?
Die klassische Zielgruppe ist für Kinder. Kinder ab 8 Jahre können auch kleinere mitbacken, weil auch ganz einfache Rezepte wie Kugelkekse, die man einfach mit den Händen formt, integriert sind. Aber vielleicht auch für Erwachsene, die jetzt nicht passionierte Bäcker sind, um selber ein paar kleine Tipps und Kniffe noch mitzubekommen. Wäre meine Hoffnung, wäre schön.
Also vielleicht diejenigen, die sich sonst nicht rantrauen, die aber sagen könnten, Mensch, auf die Weise, ich mache jetzt einfach mal ein paar Kekse oder ein paar Weihnachtsplätzchen eben auch. Aber ja, wichtig nochmal hervorzuheben ist, Sie haben das jetzt nicht rein weihnachtlich gestaltet.
Nee, mein Anliegen ist es schon auch zu sagen, der Keks ist ja nicht nur für Weihnachten gemacht. Wenn ich in Kaffee im März sitze, bekomme ich zu meinem Kaffee auch oft einen Keks beigelegt. Und das Gebäck ist ja an sich was, was das ganze Jahr schmeckt. Und der Gedanke dahinter ist zu sagen, ja, macht doch, probiert mal aus, macht das ganze Jahr vielleicht was selber, statt zu kaufen im Supermarkt. Dort werden die Keks ja auch das ganze Jahr gegessen. Und da eine Anregung mitzugeben, dass Kinder Spaß am Selbermachen, Ausprobieren bekommen und das ganze Jahr lang.
Also das heißt, eine kleine Anregung dazu, einfach auch mal das Jahr über Kekse zu backen, und um welches da geht und was man da alles machen kann, welche Ideen es gibt, darüber sprechen wir natürlich auch noch ganz ausführlich im Laufe dieser Sendung. Die Domradio-Beratung rund ums Backen, Backen von A bis Z. Michaela Krüger ist zu Gast und wir wollen noch anderthalb Stunden über Kekse und übers Backen sprechen. Was bedeutet denn das Backen eigentlich den Menschen? Darüber wollen wir heute auch noch sprechen. Aber auch, was sind denn so die Dinge, die Sie gerne backen, und können Sie einfach so aus dem Stegreif einen Keks backen?
Ohne Rezeptbuch kann ich überhaupt nichts beschreiben. Ich bin eher eine Niete im Backen. Ich nehme das Buch, gucke konzentriert rein und versuche mein Bestes.
Ja, man muss sorgfältig arbeiten und so ein bisschen auch die Temperaturen beachten. Dann klappt das auch. Und Geduld haben.
Tja, das sagen hier einige Damen, die auf der Domplatte meine Kollegin vor das Mikro bekommen hat. Es gibt einige Dinge, die man natürlich beachten kann, damit das gut funktioniert. Aber wir wollen über Rezepte sprechen, Michaela Krüger. Von den Klassikern, ich glaube von diesen ganz normalen Mürbeteig-Ausstechplätzchen, da müssen wir gar nicht unbedingt sprechen. In Ihrem Buch, das Keks-ABC, kommen nicht nur Kekse vor, wie Mürbeteig-Ausstechplätzchen, sondern auch andere Klassiker wie Omas Streuselboden. Also erstmal war ich ein bisschen irritiert und habe gedacht, das ist doch kein Keks, so ein Streuselkuchen.
Das ist eigentlich so eine Mischform dazwischen. Ich finde, es gibt Sachen, die lassen sich auf dem Blech backen, wie klassische Blechkuchen. Und wenn die leicht ausgekühlt sind, schön in Quadrate und Rauten schneiden. Das sind dann schöne Varianten, in dem Fall zum Beispiel mit einem doch einen Mürbeteigboden, ein bisschen Obst oder Marmelade drauf und Streusel oben drüber geben und dann im Ofen backen und hinterher in kleinere Stücke schneiden. Das hat den Vorteil, dass auch Kinder das natürlich ganz gut mitbacken können.
Mit Streuseln macht auf jeden Fall auch Spaß. Da gibt es noch ein anderes Gebäck, das für mich nicht richtig zu den Keksen gehört. Das ist eher so diese Richtung hier, Müsli-Riegel oder Energiekekse. Die werden auf dem Blech gemacht. Warum gehören auch die für Sie so mit grob unter die Kekse?
Also ich bin selber eine ganz große Freundin von Haferflocken und finde, es ist auch eine schöne Variante, um zu sagen, das ist ein Vollwertprodukt, was auch fast jedes Kind mag. Also auch zu sagen, wir gehen in Richtung Haferflockengebäck mit ein bisschen Zuckerreduktion, mit einer Rosine rein. Und das kann man auch gut zusammenrühren, alle Zutaten zusammen in eine Schüssel. Einmal richtig gut durchmischen mit etwas flüssiger Butter, das den Teig dann zusammenhält. Das kommt auch auf ein Blech, am besten vielleicht noch in eine rechteckige Backform, damit es an den Seiten Stand hat und nicht verläuft. 20 Minuten gebacken und auch das wieder schneiden. Und dann habe ich meine eigenen kleinen Müsli-Riegel, kleine Müsli-Happen. Und die Erfahrung war bislang schon, dass die Kinder das alle ganz gerne mochten.
Schmecken die selbstgemachten Müsli-Riegel anders als die gekauften?
Ich müsste lügen, wenn ich jetzt sagen würde, da ist kein Unterschied. Ich finde, es schmeckt schon definitiv anders, je nachdem auch, was man als Zuckerstoff nimmt. Ich mag die Variante sehr gerne zu sagen, man macht das mit dem Zuckerrübensirup, ein Produkt, mit dem meine Oma auch viel gebacken hat. Also auch alte, klassische Produkte von früher zu verwenden. Wenn die im Backofen waren, gibt es einen ganz schönen malzigen Geschmack, fast ein bisschen karamellig. Und hat auch eine starke Süßkraft, das heißt, man kann den ein bisschen reduzieren. Gesünder in dem Sinn ist es jetzt auch nicht als herkömmlicher Zucker, da streiten sich auch die Geister. Es gibt aber einen ganz anderen Geschmack.
Also das heißt, man kann es doch einfach mal ausprobieren und vermutlich ist es zumindest billiger, Müsli-Riegel selbst zu backen, oder?
Es ist eine sehr günstige Variante. Also wenn ich jetzt sage, als Grundlage, ich nehme dieses Blech mit einer Packung 250 Gramm Haferflocken, 3 Esslöffel Zuckerrübensirup, halbes Päckchen Butter, ein paar Rosinen rein, ja, bin ich überschlagen, kann ich jetzt schlecht sagen, vielleicht bei einem Euro für ein ganzes Blech.
Das lohnt sich dann auf jeden Fall, denke ich mal, auszuprobieren. Verraten Sie uns Ihr Lieblingsrezept aus dem Buch, aus dem Keks-ABC?
Das ist eigentlich die Kokoswolke, ein klassisches Rezept, was ich früher als Kind mit meiner Mama gebacken habe, was wahrscheinlich jeder Bäcker kennt. Dann das angesprochene mit der Haferflocke, das sind mehrere Rezepte und Makronengebäck.
Wenn Sie das ganze Jahr über Plätzchen backen, schmecken Ihnen dann noch die Weihnachtsplätzchen?
Mir schmeckt es deshalb das ganze Jahr, weil ich natürlich nicht alle meine gebackenen Kekse in Massen aufesse. Das heißt, meine Freunde profitieren sehr viel davon, die Kekse geschenkt bekommen und ich esse sie in Maßen und deshalb auch das ganze Jahr immer gerne. Das ist aber auch so ein Anliegen, was ich transportieren möchte. Also dieses Ganze ist ja nicht gemeint mit, esst so viele Kekse, bis ihr dick und rund seid, sondern versucht euch mit dem Produkt auseinanderzusetzen, mal zu gucken, was kommt rein, vielleicht auch dieses Produkt ein bisschen näher kennenzulernen, wie wird Mehl gemacht, wo kommt der Zucker her und dann in Maßen zu genießen, ein Produkt, was mit den eigenen Händen entstanden ist. Ich glaube, dass das auch ein Zugang sein kann für Kinder, das Produkt Lebensmittel ein bisschen besser zu verstehen.
Selbstgemachtes Essen schmeckt sowieso viel besser. Wer mit Kindern schon mal in der Küche gearbeitet hat, das gilt nicht nur fürs Backen, sondern auch für die herzhaften Sachen. Wer meinethalb einen Pizzateig geknetet hat oder die Möhren geschnippelt hat, der isst auch viel lieber, was nachher auf dem Tisch steht. Backen von A bis Z. Kekse backen kann man das ganze Jahr. Michaela Krüger beschreibt es in ihrem Buch beziehungsweise der backende Specht, die Figur, die sie erfunden haben, über die wir schon eben mal gesprochen haben. Ja, den Horst und auch ein paar Rezepte, die findet man auch im Internet. Was bezwecken Sie denn mit der Homepage? Wen wollen Sie da erreichen?
Die Homepage war zuerst da. Die ist entstanden, als ich mich 2011 selbstständig gemacht habe. Habe ich mich ein Jahr dann mit den Keksen, mit dem Horst parallel zu dem Alltag beschäftigt und bin mit der Homepage 2012 an den Start gegangen. Das ist für mich ein ganz wichtiges Forum, weil alles, was darauf stattfindet, kostenfrei ist. Das war auch der Anlass zu sagen, ich stelle auch Rezepte zum Downloaden drauf, die jeder ohne fernab des Geldes irgendwie sich runterladen und nachbacken kann. Und da ist der Gedanke gewesen, als ich gemerkt habe, es funktioniert, dieses reale Element, das Foto von einem Keks in die Illustration zu integrieren und zu sagen, mit einem Klick auf den Keks, den zum Beispiel Horst in der Hand hält, öffnet sich das Rezept, einen Weg zu finden, spielerisch mit dem Lebensmittel, mit dem Keks in dem Fall umzugehen. Und darüber den Horst die Geschichten erzählen zu lassen. Aus seinem Leben, aus dem, was er selber mit den Keksen, mit Lebensmitteln erlebt. Und so soll er auch weitergehen, weiterfliegen und künftig sagen, wo kommt denn auch das Mehl her? Wie wird aus Körnern Mehl? Wie wird Butter gemacht? Wie können wir selber Butter machen? Also diesen Bogen weiterspannen zu können, zu sagen, daher kommen unsere Lebensmittel und vielleicht auch einen Anreiz zu geben, reine Produkte zu verwenden.
Sie machen auch Vanillezucker selbst oder zum Beispiel auf Ihrer Homepage, da steht auch was von Pudding selbst gemacht. Da kann man also die Konservierungsstoffe sozusagen vermeiden. Ich frage mich jetzt nur gerade, man findet ja auch wirklich viele spannende, interessante Infos auf der Seite, aber eben auch im Buch. Wo ist sozusagen die Unterscheidung?
Es gibt im Buch immer noch zusätzliche Tipps, andere Tipps als auf der Homepage. Und die Sache, dass es sich ergänzen soll miteinander. Also einmal ein Produkt zu haben, was ich auch wirklich als Arbeitsbuch benutzen kann, mit in die Küche nehmen kann, wo mich der Horst konsequent durch mehrere Seiten durchführt, wo ich die Fotos auch nochmal alle sehen kann, die Step-by-Step zeigen, wie der Keks funktioniert, von Schritt 1 bis Schritt 6, sage ich jetzt mal, sind ja alles einfache Rezepte. Das kann ich ja jetzt nicht machen, wenn ich die Homepage habe, habe ich die Fotos nicht direkt dabei liegen. Also ein konsequenteres Arbeitsbuch noch, Beschäftigungsbuch zu schaffen.
Und eben natürlich klar für Kinder auch so, dass sie da drin blättern können, denn es ist so, dass da, ja, also eigentlich, ich finde schon, was ist im Vordergrund, der Keks oder der Horst? Es ist eigentlich immer links ein großes Bild und auf der anderen Seite ist zwar das Rezept, aber da ist dann auch immer noch eine hier und da nette Zeichnung und ein paar nette Hinweise und ein paar nette kleine Anregungen und Tipps. Aber wer mal so gucken will und das Buch noch nicht zu Hause liegen hat, der kann natürlich mal reinschauen auf Horst, der Specht. horst-specht.de, horst-der-specht.de. Das finden Sie ganz einfach und da können Sie sich auch weiterklicken zum Felber Verlag, wo das Kinderbuch erschienen ist. Das Keks-ABC, Michaela Krüger ist zu Gast und wir wollen gleich eine kleine, ja, ich sag mal, Warenkunde für Einsteiger starten.
Ganz gerne Plätzchen mit Marzipan.
Vanillekipferl.
Ja, Spritzgebäck als Kölnerin.
Ja, nicht nur als Kölnerin. Ich glaube, das schmeckt auch anderen, das Spritzgebäck. Mein Name ist Dagmar Peters und ich freue mich, dass Sie zuhören. Wir reden heute übers Backen, übers Plätzchenbacken auch, übers Keksbacken, aber übers Backen als solches auch. 2 Stunden lang, eine davon ist noch übrig und wir wollen gleich ein bisschen eine Art Warenkunde für Einsteiger machen. Also für diejenigen, die dem Backen noch nicht so nahe stehen, uns vielleicht aber mal probieren möchten. Die Radio, Domradio-Beratung. Backen von A bis Z. Zum Backen gehören natürlich Zutaten und Michaela Krüger, die zu Gast ist, benutzt am liebsten frische und natürliche Zutaten. Frau Krüger, was heißt das?
Das heißt, dass ich da womöglich, und das ist fast überall, auf künstliche Aromen, auf künstliche Zusatzstoffe verzichte, auf Enzyme, auf Backtriebmittel, sondern alles mit reinen Rohstoffen mache.
Backtriebmittel, sprich Backpulver, was benutzt man denn stattdessen, damit das Gebäck aufgeht?
Ich backe fast gar nichts mit Backpulver, weil zum Beispiel Ausstechkekse, so wie ich sie mache, viel besser gelingen, wenn gar kein Backpulver drin ist, weil sie dann nicht aufgehen logischerweise und eigentlich viel schöner in Form bleiben. Die meisten meiner Rezepte sind ganz ohne Backpulver und sonst gibt es auch im Reformhaus klassische Ersatzmittel oder man backt mit Natron.
Und ansonsten Vanillezucker ist bei Ihnen auch nicht in kleinen Tütchen zu Hause, sondern wie?
Ich nehme eine ausgekratzte Vanilleschote, die stecke ich in ein großes Glas, in dem Zucker, 250 Gramm Zucker ist, eine ausgekratzte Vanilleschote rein, 3 Tage ziehen lassen, Deckel ist oben drauf, einmal umrühren und dann ist das Aroma der Vanilleschote sehr schön in den Zucker gezogen. Und die Schote kann bis St. Nimmerlein eigentlich im Zucker stecken bleiben.
Das heißt, die lässt man drin, man holt die nach den 3 Tagen nicht raus.
Ja, die wird ja nicht mehr schlecht.
Den Zucker behält man dann in irgendeinem Glas und hat immer seinen frischen Vanillezucker.
Genau.
Also relativ einfach gemacht, das Ganze. In dem Buch, das Keks-ABC, gibt es auch Stellen, da wird zum Beispiel über die Eier gesprochen und auch über die Butter. Das sind ja ganz wichtige Zutaten, die man zum Backen braucht. Und da fangen wir mal mit den Eiern an. Man hat die Unterscheidung gemacht zwischen braunen und weißen. Welche soll ich denn nehmen?
Das ist egal. Die sind beide gleich gesund. Die Farbe hat nichts mit den Inhaltsstoffen zu tun und eigentlich auch nichts mit der Farbe des Huhns, sondern nur letztlich mit den Ohrscheiben des Huhns, welche Färbung das hat. Da ist dann die Farbe des Eis von abhängig.
Also ob teilweise glaube ich, braun, dass manche Menschen denken, wenn sie die braunen Eier nehmen, haben sie die besseren.
Deshalb stehen auch braune Eier im Supermarkt verstärkt statt weiße Eier. Weil das das Image des gesunden Eies hat. Aber ich arbeite mit einer Ernährungsberaterin zusammen, die mir manchmal auch noch Sachen dazu erklärt und sagt. Es ist definitiv auch das Ding, dass braun und weiß wirklich gleich gesund ist.
Also ob braune oder weiße Eier ist ganz egal. Und welche Butter nehme ich zum Backen?
Ich backe viel mit der mild gesäuerten Butter, also die ist dann weder zu süß noch zu sauer, mit Sauerrahmbutter eher nicht, geht aber auch, also das schadet auch keinem Keks. Und die wirklich ganz süße Butter eignet sich schön für Vanillegebäck.
Und was ist mit Margarine?
Geht 1:1 zu tauschen, ist nie ein Problem, funktioniert bei fast allen Rezepten, ist eine Frage, ob es vom Geschmack gemocht wird oder nicht.
Kekse, gerade für Kinder, die müssen oft bunt sein mit irgendwelchen Perlenstreuseln, ich weiß nicht was. Wie kann man die denn bunt kriegen, ohne irgendwelche teure Dinge zu kaufen, wo Farbstoffe drin sind?
Ich rühre dafür klassisch wieder den Puderzuckerguss. Ein Schälchen reicht für ungefähr 100 Kekse. Dafür nehme ich 250 Gramm Puderzucker. Das ist das Gängige, was in einem Päckchen ist. Gemischt mit 6 bis 7 Esslöffel Wasser, dann habe ich die klassische Puderzuckerglasur und jetzt kann ich meine Farben selber mischen. Zum Beispiel kann ich Gelb herstellen, indem ich Safranpulver verwende. Ich kann Kurkuma-Pulver nehmen, was einen ganz satten, intensiven Gelbgeschmack hinbekommt. Der Geschmack des Kurkumas ist ein bisschen, aber wirklich nur ganz leicht durchschmeckbar, dadurch, dass der Puderzucker ja so intensiv süß ist. Ist vielleicht ein Versuch wert, ob man es mag oder nicht. Sonst, wie gesagt, mit Safran. Braun lässt sich wunderbar mit Kakaopulver machen. Einen großen Teelöffel Kakaopulver, ein bisschen mehr Wasser noch in die Glasur. Schon habe ich einen Braunton. Grün funktioniert mit Spinatsud. Und so lässt sich die Liste noch weiter fortsetzen.
Wenn Sie aber jetzt Kekse backen und wollen die sehr bunt haben, dann müssen Sie ganz schön viele Töpfe erstmal haben, um diese verschiedenen Farben herzustellen. Oder kann man die dann auch konservieren?
Nee, das muss frisch angerührt werden, auf jeden Fall.
Also am besten vielleicht nur grüne Kekse oder nur grüne und rote, damit es mal im Überblick bleibt, oder?
Oder nach und nach oder eben sowieso zu der Methode zu greifen, ein paar Schüsselchen immer im Haus zu haben, gerade beim Kinderbacken ja ganz gut, vielleicht vorher auch die ganzen Zutaten schon auf den Tisch zu stellen, abgewogen auf den Tisch zu stellen. Denn beim Backen kommt, das ist ganz wichtig, wirklich auch auf das genaue Gramm an, weil ich kann ja nichts mehr verändern, anders als beim Kochen, wo ich nochmal was reinrühren kann, sobald der Keks im Ofen ist, ist alles gemacht und so vielleicht vorher alles schon abgewogen auf den Tisch in Schüsselchen stellen.
Wie setzen Sie Gewürze ein? Also gerade wenn es ums Weihnachtsgebäck geht, was ja nun auch bald kommt, da werden natürlich gerne solche Gewürze wie Zimt verwandt oder Lebkuchengewürz. Lebkuchengewürz, ist das auch was man selber herstellen kann?
Kann man auch selber herstellen, ist eigentlich eine klassische Mischung aus verschiedenen Gewürzen wie Zimt, wie Kardamom. Es gehören so 5 bis 6 verschiedene Gewürze rein, ist letztendlich aber auch ganz einfach mal googelbar, ganz klassisch im Netz, mal Lebkuchengewürz selber machen, eingeben und da gibt es dann viele unterschiedliche Rezepte und ist gut und einfach herzustellen.
Wenn es um Weihnachten geht, außer Zimt und solchen so in einem Lebkuchengewürz, also Kardamom zum Beispiel da drin, was fällt Ihnen noch ein? Was ist weihnachtlich? Wie kriegt man seinen Keks weihnachtlich, wenn man einfach mal einen Normalkeks quasi variieren möchte?
Ja, Anis, Sternanis, Muskatnuss, ein bisschen reingerieben. Die kann man ja in jedem Supermarkt kaufen und dann ein bisschen mit einer Reibe abreiben. Gibt einen sehr schönen Geschmack. Piment, das ist eine ein bisschen Pfefferart, die vorsichtig zu dosieren ist, aber auch eine ganz feine Note noch in den Keks gibt. Eben diese Sachen, die sich auch gegenseitig nicht ausschließen. Also was Strenges mit oder was sehr Herzhaftes, Würziges in süßes Gebäck, das gibt eher noch so einen Geschmackskick mit rein.
Da sind wir bei einem Thema. Ich meine, ob man da jetzt so ein Gewürz reintut bei Kindern, ist die Frage. Denn mein Sohn hat mich auch mal gefragt, warum kommt denn da jetzt Salz in den Kuchen rein, wenn man da so eine Prise reinrieselt?
Es heißt ja immer, dass diese Prise Salz den süßen Geschmack noch unterstreicht und hervorhebt. Also das macht auch jeder Bäcker, dass da diese legendäre klassische Prise Salz mit reinkommt. Ich habe sie auch schon mal vergessen und wenn ich jetzt ganz ehrlich bin, habe ich danach auch nicht geschmeckt, ob es jetzt ganz, ganz anders schmeckt.
Wenn es nicht Weihnachten ist, mit was würzen Sie dann die Kekse?
Ich mache da keinen Unterschied, ob Weihnachten oder nicht Weihnachten. Gut, Lebkuchen oder Spekulatiusgebäck, das gibt es natürlich klassisch nur zu Weihnachten. Ich finde es aber schön, auch das ganze Jahr auszuprobieren, welche Gewürze in Keksen schmecken.
Also das heißt, da ist die Palette noch größer als das, was wir benannt haben?
Auf jeden Fall.
Was zum Beispiel kann da noch rein?
Viele Sachen, um nochmal auf die Vanille zurückzukommen, auszuprobieren, mit wirklich frischer Vanille in Gebäcke reinzugeben. Das unterstreicht die Noten oft sehr, sehr schön. Die Pimentgeschichte finde ich auch übers ganze Jahr schön, um dem Gebäck nochmal so eine würzige Note zu geben. Und was ich das ganze Jahr über liebe, sind auch Sachen mit Zimt, gerade in Streuseln immer eine Note mit rein.
Oder wenn es mit Äpfeln ist, sehr lecker mit Zimt, finde ich persönlich. Michaela Krüger ist zu Gast in der Domradio-Beratung. Sie ist Journalistin und begeisterte Hobbybäckerin. Wir wollen gleich über die Menschen sprechen, die denken, ja, vielleicht finde ich gar nicht das richtige Keks- oder Plätzchenbackbuch für mich, weil ich habe verschiedene Allergien oder Unverträglichkeiten. Gar kein Problem, man kann im Grunde genommen jedes Rezept variieren, indem man einfach Zutaten austauscht. Wir haben eigentlich viele Frauen befragt, muss ich sagen, die uns gesagt haben, dass Backen für sie entspannend ist, dass Backen ihnen Spaß macht, dass sie eigentlich eher beim Backen gerne in der Küche stehen. Und was ist die Männer, ist da die Frage. Wir haben auch Männer getroffen und mit ihnen übers Backen gesprochen.
Ich backe sehr gerne mit meinen Mitbewohnern in Mannheim, weil das bedeutet uns eine gemeinsame Arbeit und währenddessen auch eine ganz spaßige Zeit zusammen.
Ich backe sehr gerne mit meinen kleinen Nichten und Neffen, weil mir das Spaß macht mit denen und ich weiß, dass denen das auch Spaß macht und die daran Freude haben.
Meine Frau und die Kinder backen sehr gerne und was ich dann tue, ist, ich helfe beim Essen und später beim Aufräumen.
Beim Essen, da helfen sicherlich alle gerne, aber Kinder zum Beispiel, die helfen auch sehr gerne beim Abschlecken der Quirle oder der Löffel oder schlecken die Schüssel aus. Also ich glaube, das ist vielleicht für jeden so eine Art Kindheitserlebnis, dass man sowas sehr gerne gemacht hat. Schwierig ist es, wenn jemand eine Allergie hat und vor allen Dingen, wenn vielleicht Kinder eine Allergie haben und nicht einfach so zugreifen dürfen beim Naschen wie andere. Michaela Krüger, auch das haben Sie berücksichtigt bei Ihren selbst erfundenen Keksideen. Welche Austauschmöglichkeiten es gibt, haben Sie zum Beispiel aufgelistet. Wie ist das denn zum Beispiel bei Menschen, die kein Gluten vertragen, also keinen Weizen und sprich eigentlich keinen Keks, wo Weizenmehl enthalten ist?
Ja, Gluten steckt ja nicht nur in Weizen, sondern Roggen, Gerste, Hafer und Dinkel. Und das ist natürlich oft schwierig, weil das in klassischen Rezepten fast immer verwendet wird. Es gibt aber wirklich Sachen, die im Keks ein bisschen anders, aber nicht viel anders schmecken, wenn ich meine Mischung selber herstelle. Also Gluten ist zum Beispiel nicht vorhanden in Buchweizen, Reis, Hirse, Amaranth, Kartoffeln und Maisstärke. Und daraus lassen sich mit einer Mischung, ganz, wenn man es nicht fertig kaufen will, das gibt es ja auch im Reformhaus fertig
aber sehr
zu kaufen,
teuer.
Sehr teuer, auch einmal die einzelnen Packungen kaufen und zusammenrühren. Zum Beispiel ein Ersatz für Weizenmehl wäre eine Mischung aus Reismehl, Kartoffelstärke und Tapio-Stärke.
Also da kann man sich so ein eigenes Mehl herstellen und ansonsten funktioniert das denn dann auch, das mit den anderen Zutaten so zu vermischen, dass man sagt, wenn man hinterher eine gewisse Backzeit angegeben hat oder eine Temperatur, dass das auch funktioniert, dass er die richtige Konsistenz bekommt?
Dafür habe ich viel rumprobiert. Ja, das ist oft schwierig. Die Sachen, wie ich sie dann ausprobiert hatte und auf der Seite dann veröffentlicht habe oder auch im Buch, das hat bei mir im Ofen definitiv funktioniert. Und das die Kinder haben es gegessen, die es testen mussten.
Die kein Gluten vertragen haben oder auch die, die sonst jeden normalen anderen Keks essen dürfen?
Es waren beide dabei.
Also spannend ist es. Das heißt, sie haben geschmeckt auch.
Ja.
Das ist nämlich tatsächlich, wenn das Klebereiweiß Gluten nicht vorhanden ist, zum Beispiel bei Broten ja auch nicht immer einfach, dass es eine vernünftige Konsistenz und Geschmack bekommt. Bei Keksen kann das möglicherweise etwas leichter sein. Bei Laktoseunverträglichkeit, ja, da lässt man die Milch weg. Kann man... Was kann man noch ändern da? Also eigentlich ist es Milch weglassen, vielleicht verträgt man nicht die Butter, ne?
Ich glaube, Laktose ist mittlerweile so ein verbreitetes Thema, dass das schon ein ganz einfaches Thema geworden ist.
Weil laktosefreie Milch.
Alles fast in laktosefrei kaufbar ist und da gibt es ja keine Alternative zu, sondern darauf zu verzichten. Aber da gibt es mittlerweile für die Betroffenen, Gott sei Dank, alle Produkte auch, fast alle Produkte in laktosefrei.
Und auch Margarine gibt es ja so oder so auch laktosefrei, dann muss man die nehmen, was vielleicht bei einem Spritzgebäck dann nicht so lecker ist, aber gut. Wenn man sagt, jemand hat noch weitere Allergien, was gibt es denn noch, was Sie rausgefunden haben, was man gut austauschen kann?
Vielleicht, um nochmal aufs Gluten zurückzukommen, dass sehr viele Produkte auch austauschbar sind durch fein gemahlene Nüsse. Da ist natürlich das Thema, da darf das Kind jetzt keine Nussallergie haben, die auch verbreitet ist. Das nehme ich jetzt an der Stelle mal außen vor. Dann lassen sich viele Kekse einfach diese 200 Gramm Mehl durch 200 Gramm ganz fein gemahlene Mandeln ersetzen. Nicht jeder Keks, aber sehr viele.
Also das wäre eine Möglichkeit, aber da muss man natürlich den Geschmack tatsächlich auch mögen und darf keine Allergie haben. Wenn man jetzt keine Haferflocken nehmen kann, keine normalen?
Bietet sich Sojaflocke zum Beispiel an. Die gibt es ja auch klassisch zu kaufen. Kann ich 1:1 austauschen in sehr vielen Gebäcken. Funktioniert auch.
Also das heißt, da gibt es einige Tipps auch, sodass man sagen kann, man könnte auf die zumindest im Buch von A bis Z vertretenen Rezepte das auch anwenden.
Ja, ich kann die von A bis Z vertretenen Rezepte durch die beschriebenen Austauschmöglichkeiten bei Allergien, die es auf bei Horst gibt auf der Seite oder auch im Buch, kann ich alle Rezepte backen.
Eier haben wir noch nicht besprochen. Was kann man nehmen, wenn man keine Eier verträgt? Weil auch das ist natürlich so klassisch, ne? Butter, Eier, Zucker kommt da rein.
Ich kann zum Beispiel durch eine Banane austauschen. Eine kleine pürierte Banane ist ein gutes Ersatzmittel für ein Ei. Ich kann 2 Esslöffel Apfelmus statt eines Eis nehmen. Oder, und das hält es wirklich sehr, sehr gut zusammen, ich nehme 2 Esslöffel Sojamehl, 1 Esslöffel Wasser, verrühre das vorher in einem kleinen Schüsselchen und gebe das in den Teig.
Also das heißt, 2 Esslöffel Sojamehl und 1 Esslöffel Wasser ist dann sozusagen statt einem Ei.
Genau, das ist mein Ei.
Und das ist natürlich sehr spannend für die Menschen, das ist ja auch so ein bisschen so eine Modegeschichte, die vegan leben. Die würden Ei weglassen, dann könnten die eigentlich im Prinzip sonst keinen Kuchen oder keine Kekse essen. Auf die Weise kann man es probieren. Wenn man da Banane reinpackt, schmeckt man das? Schmeckt das dann nach Banane?
Ja, das schmeckt, es verändert den Geschmack, auf jeden Fall. Muss man mögen.
Wird auch dunkler wahrscheinlich, braun.
Beim Backen von der Optik macht es keinen großen Unterschied. Es schmeckt leicht nach Banane. Das ist dann beim Sojamehl und Wasser, das ist relativ geschmacksneutral. Ich finde, es ist kein großer Unterschied, zu einem normalen Ei rauszuschmecken.
Also spannend, dass es diese Möglichkeiten auch gibt, Austauschmöglichkeiten bei Allergien. Das sind die Tipps, die ganz nebenbei in Michaela Krügers Buch gegeben werden. Das Keks-ABC mit Horst, dem backenden Specht, erschienen im Felber Verlag. Sie finden aber auch im Internet bei uns unter domradio.de einen entsprechenden Link. Die Domradio-Beratung rund ums Backen. Wir sprechen über Kekse hauptsächlich, haben schon über die Zutaten gesprochen, so eine kleine Warenkunde gemacht, über Austauschmöglichkeiten von Zutaten bei Allergien und Unverträglichkeiten. Und jetzt wollen wir noch ein bisschen praktische Hilfen besprechen. Frau Krüger ist zu Gast. Jeder Jeck ist ja anders und jeder Ofen auch. Wie testet man am besten, ob das mit den Temperaturen so hinhaut in einem Rezept?
Es funktioniert eigentlich nur durchs klassische Ausprobieren. Und bei einem Rezept, wenn ich das erste Mal mache, die Geduld zu haben, mir den Keks beim Backen anzugucken und eben nicht mich dran zu halten, wenn er jetzt steht 8 Minuten, mein Keks aber noch zu hell ist, dann lasse ich ihn einfach 9 Minuten drin. Wenn er aber nach 7 Minuten schon anfängt, rabenschwarz zu werden oder zu braun, dann nehme ich ihn raus.
Das heißt, man muss darauf achten, gerade wenn man mit Kindern zusammenbackt, dass die gleichmäßig dick sind, ne?
Das wäre beim Mürbeteiggebäck zum Beispiel ganz gut. Muss nicht millimetergenau sein, aber gleich dick ist immer schon eine Hilfe. Wenn ich nicht vorher sagen will, ich muss das Blech schon mal rausnehmen und die einzelnen runternehmen, dann ist es wieder heiß und so weiter, sondern schon versuchen, den gleichmäßig dick auszurollen. Und dann beobachten, gut ist ein Mürbeteiggebäck zum Beispiel immer, wenn es goldbraun wird. Ein bisschen weich kann es ruhig noch sein, wenn ich es raushole, kühlt ja aus, dabei wird es sowieso noch härter. Und dann nochmal zu sagen, am besten sich selber ein kleines Heftbuch daneben legen und das aufzuschreiben, dann hat man sein eigenes Notizbuch, was für Kinder vielleicht auch ein Spaß sein kann.
Man kann natürlich jede Menge Ausstechformen kaufen, klassisch sowas wie Monde oder Sterne. Man kann auch ein ganz normales Glas nehmen, um so runde Monde auszustechen. Aber wenn man noch so eine besondere Idee hat, was man gerne machen möchte, was kann man da mit Kindern machen? Wie kann man so eine Schablone hinbekommen?
Wenn es jetzt zum Beispiel auch mal was ganz Ausgefallenes ist, wo ich nicht unbedingt die Förmchen für kaufen möchte, wie zum Beispiel auch mal einen großen Stutenmann oder vielleicht eine Tasse, die ich nicht zu Hause habe, dann würde ich mir eine Vorlage nehmen und die vielleicht aus dem Internet ausdrucken und das als Schablone benutzen.
Also so eine Pappe oder sowas in der
Genau,
Art.
Mir eine Pappe basteln. Ich nehme jetzt nochmal das klassische Männchen, was man ja gerne backt zu Weihnachten. Dann habe ich ja die Umrisse, die schneide ich aus, klebe es vielleicht noch besser auf ein bisschen was Stabileres wie eine Pappe. Die kann ich mir ja gut auf einen ausgerollten Teig legen und dann mit einem stumpfen Messer bei Kindern einfach drumherum und den restlichen Teig außenrum wegnehmen.
Dann das heißt, es darf dann nicht zu kompliziert sein.
Genau, es ist schwierig, wenn es dann vielleicht wirklich mit sehr filigranen Mustern ist. Aber ansonsten auch, was Sie schon sagten, zum Beispiel für runde Formen ist immer gut, ein Marmeladenglas zu nehmen, das oben ein bisschen einzumehlen. Dann klebt das auch nicht so am Teig fest. Dann habe ich schon einen schönen Kreis. Und wenn ich dann nochmal den Kreis mit dem Marmeladenglas teile, habe ich eigentlich auch schon einen Mond.
Also solche Ideen kann man einfach nutzen. Es gibt auch eine Möglichkeit, sich noch das ein bisschen einfacher zu machen, indem man ja die Idee aus Amerika, glaube ich, aufgreift, die es für Cupcakes gibt, also Tassenkuchen, wo jeweils immer die Zutaten in Tassen abgemessen sind. Das funktioniert auch bei Keksen, sagen Sie.
Ja, das ist gerade bei Kindern ganz schön, die vielleicht mit Zahlen noch nicht so gut umgehen können. Das heißt, ich kann ja jedes Rezept letztendlich auch in Becher umrechnen. Jetzt nehmen wir mal einen klassischen Kaffeebecher, da passen meist 230 Milliliter rein. Dass ich mal experimentiere mit, wie viel Mehl ist das, wenn ich die Tasse ganz voll mache. Das sind beispielsweise, eine Tasse Mehl sind 150 Gramm. Das kann ich ja auf Rezepte umwandeln, wo zum Beispiel 300 Gramm Mehl drin sind, weiß ich, sind 2 Becher Mehl. Und das einmal ausprobiert oder in eine Liste übertragen, habe ich die Zahlen ja parat und kann mit Kindern viel einfacher auch sagen, nimm 2 Becher Mehl.
Dann können die viel selbstständiger arbeiten auch.
Genau.
Und können selber abmessen, was sie vielleicht sonst noch nicht könnten. Dann gibt es natürlich auch noch Dinge, die man braucht, wenn man dekorieren will. Oder was sind so die Dinge, die man auf jeden Fall da haben muss, wenn man Kekse backt?
Ich glaube, so viel ist das gar nicht. Die Erfahrung ist, wenn ich mit Kindern zusammen backe, das, was nie fehlen sollte, ist wirklich der klassische Zuckerguss. Weil das ist immer der größte Spaß, hinterher das Gebäck auch noch zu verzieren und bunt zu machen, hatten wir auch schon drüber gesprochen. Ich finde, es natürlich ist auch kein Ausschlusskriterium, da mal zu sagen, hier darf es jetzt auch mal der Zuckerstreusel oben drauf sein, auch wenn da ein Farbstoff drin ist. Also Horst und ich sind da nicht die Gesundheitsapostel schlechthin. Es soll ja auch Spaß und Freude bereiten.
Horst, der Specht, hat also seine Tipps, seine eigenen, wo wir eben schon drüber gesprochen haben, nämlich Farben selbst herzustellen für den Zuckerguss zum Beispiel. Wenn die Teigschüssel nachher fast leer ist, dann finden die Kinder immer noch was zum Abschlecken. Aber was ist, wenn man zum Beispiel so eine Kokosmakrone oder sowas backt? Dann ist natürlich immer noch ein Eigelb übrig. Was macht man damit?
Ich sage, aufbewahren ist immer die Variante statt wegschmeißen. Bei solchen Geschichten funktioniert das ganz gut, weil ich sowohl Eiweiß als auch Eigelb im Kühlschrank aufbewahren kann. Das sollte natürlich zugedeckt sein. Ich sage jetzt nicht mal ein Glasschälchen, gebe das übrig gebliebene Eigelb in dem Fall rein, einen Schuss Öl oder einen Schuss Milch und abdecken und dann hält das 2 Tage.
Also ein Schuss Öl oder Milch, ohne das hält es sich nicht so?
Bei einem Eigelb, das wird dann oben trocknet aus.
Also braucht es noch ein bisschen Flüssigkeit. Mhm. Was kann man denn, wenn man direkt damit was machen will, dann mit so einem nur Eigelb machen? Gibt es da auch ein Rezept zu?
Vanillekipferl ist sehr beliebt, nur mit Eigelb zu machen.
Also könnte man zusätzlich zu Makronen Vanillekipferl machen und hat dann 2 Fliegen mit einer Klappe und hat erst gar nichts übrig. Gibt es denn Tipps, die jetzt da drin sind, die nicht nur aus Ihrer Erfahrung heraus entstanden sind? Oder ist das wirklich alles einfach so aus Ihnen rausgekommen, dass Sie sagen, das sind einfach Erfahrungswerte, das kann man gut so machen?
Es sind Erfahrungswerte, es ist aber auch so, dass ich mit einem Bäcker zusammenarbeite, dass ich da auch mir Anregungen, Tipps hole und auch nochmal überprüfe, ob da wirklich alles stimmt. Denn ich habe ja keine klassische Ausbildung vom Bäckerhandwerk. Aber vieles ist, glaube ich, immer durch Kreativität selber machen. Auch bei jedem Kind, wenn es 2-3 Mal einen Keks gemacht hat, das geht, wenn es Spaß dabei hat, sehr schnell.
Wenn Sie mit einem Bäcker zusammenarbeiten, haben Sie so ein bisschen den Einblick jetzt auch bekommen, worauf es ankommt? Haben Sie so ein paar, Bäcker-Geheimtipps bekommen?
Ja, auf jeden Fall. Es waren Sachen, die mir auch nochmal geholfen haben, wenn mir die Makrone, das war so ein Klassiker, die mir auch sehr oft im Backofen zerlaufen ist und zum Beispiel so ein Tipp zu sagen, man stellt so einen Makronenteig auch mal über Nacht vorher noch ins Gefrierfach und backt erst am nächsten Tag, dann halten die Bomben fest. Das ist im Arbeiten mit Kindern nicht so umsetzbar, würde ich jetzt mal sagen. Weil
aber
das
im Gefrierfach wird es auch zu fest, oder nicht?
Wenn es danach nochmal ein bisschen antaut, ist das völlig in Ordnung.
Also es darf nicht richtig gefroren sein.
Es darf auch anfrieren, aber ich kann es dann wirklich auch mit so einem Eislöffel, wenn es wieder ein bisschen aufgetaut ist, rausnehmen und dann hat es eine gute Konsistenz. Wie wenn ich ein Eiskügelchen rausnehmen würde, habe ich dann ein Teigkügelchen, was ich aufs Blech setzen kann.
Da wieder was gelernt, da weiß ich, wo meine Nussmakronen immer auseinandergelaufen sind. Wahrscheinlich war es dann zu warm, weil das war nämlich dann immer nach dem Spritzgebäck das, was hinterher kam mit dem übrig gebliebenen Eiweiß und da ist schon ziemlich viel Hitze dann in der Küche bis dahin. Wir wollen gleich nochmal einmal zusammenfassen, Domradio heute im Backfieber. Die Domradio-Beratung rund ums Backen von A bis Z. Natürlich kann man hier nicht Allround-Backtipps für alle geben, weil dann müsste man eigentlich sagen, wir machen einen Backkurs für Einsteiger. Deshalb haben wir uns hauptsächlich auf Kekse beschränkt. Es ist jetzt bald die Plätzchenbackzeit und ich habe mich eigentlich die ganze Zeit gefragt, ist das Synonym? Kann ich sagen, Plätzchen und Kekse sind dasselbe oder sind Plätzchen die Weihnachtsplätzchen, weil man da eben weniger von Keksen spricht und die anderen sind sozusagen die nicht weihnachtlichen?
Ich verwende es gleich. Streng genommen gibt es eine Unterscheidung. Ganz ursprünglich war der Keks sowas wie so ein Zwieback-Vorratsgebäck, das die Seemänner mit unterwegs hatten, was sich lange hält. So wie heute der klassische Butterkeks, der ja auch sehr lange haltbar ist. Und das Plätzchen war immer schon ein bisschen diese feinere Variante. Im Alltagsgebrauch, würde ich sagen, sind es eigentlich mittlerweile identische Begriffe.
Also man kann es verwenden, wie man möchte. Wenn Sie jetzt demnächst ans Plätzchenbacken gehen, dann vielleicht auch mit Kindern, dann finde ich das ganz schön, wenn man ja einfach Horst den Specht mit da reinnimmt, weil der wirklich Geschichten erzählen kann. Das Keks-ABC von Michaela Krüger hat eben auch so eine Ausstechfigur von dem Specht, der backt. Den kann man also nachbacken und hat auch durchaus dann mal ein nicht ganz weihnachtliches Motiv, was sicherlich die Kinder ganz, ganz lustig finden. Ich habe am Anfang der Sendung kurz gesagt, dass mir die Yorkshire Terrier Kekse gut gefallen. Das ist natürlich erstmal so ausgefallen vom Begriff her. Sind die aus einem bestimmten Grund entstanden, Frau Krüger?
Ich brauchte ein Y. Beim Keks ABC, Kekse von A bis Z, hatte ich den Y-Buchstaben am längsten übrig und mir fiel der Yorkshire Terrier nur ein. Und da ich ja sehr gerne Gebäcke mit diesen Augen mache, dass die Kekse gucken können, Kinder das auch immer ganz lustig finden, habe ich eine klassische Makrone genommen, eine große Nussmakrone gebacken und der zwei Augen mit Schokolinsen und Schokopunkten aufgesetzt. Und da sagte ein Kind, das sieht aus wie ein Hund. Und dann dachte ich, nehmen wir den als Yorkshire Terrier, hat noch ein Schleifchen oben auf den Kopf bekommen fürs Foto. Und so war der Hund geboren.
Diese Schokolinsen, die Sie da auch als Augen wieder festgemacht haben, die können natürlich nicht vorher mit im Ofen da drin gewesen sein, die würden ja zerlaufen. Wie sind die denn an dieser Makrone befestigt? Die hat ja gar keine glatte Oberfläche.
Nee, aber das geht auch, weil eine Makrone hat ja manchmal so kleine Hügelchen da drin und so ein Zuckerguss ist nicht zu unterschätzen. Wenn der antrocknet, hält er wirklich auch ganz fest. Nicht wie Kleber natürlich, aber das hält.
Also das hält, aber man muss die Augen, also diese Pupillen dann sozusagen vorher draufmalen.
Das empfiehlt sich. Ich habe erstmal eine Schokolinse, schmelze ein ganz bisschen Schokolade, dunkle Schokolade, tupf zwei Punkte drauf, lass die antrocknen und wenn mein Gebäck fertig ist, hinterher draufkleben mit Zuckerguss, nochmal 10 Minuten antrocknen lassen, dann können die Kekse gucken.
Unsere Sendezeit ist gleich um, deshalb nochmal die Frage an Sie. Was sind so die Hauptdinge, die jemand mitbringen muss, um so richtig Spaß beim Keksebacken zu kriegen?
Ich glaube, wichtig ist die Geduld, ein Stückchen die Beobachtungsgabe, dem Gebäck die Zeit zu geben und auch mal Spaß zu haben, durch die Scheibe zu gucken im Ofen. Die Liebe dazu, gemeinsam mit anderen auch was zu machen. Ich glaube, Backen macht in der Gemeinschaft am meisten Spaß, sich austauschen zu können und gegenseitig auch Tipps anzunehmen.
Wir sind so rund um St. Martin. Haben Sie auch schon mal Wegmänner gebacken?
Nee, die habe ich also zumindest in diesem Jahr noch nicht gebacken.
Weil das ist natürlich auch was, was man jahreszeitgemäß mal ausprobieren kann. Die großen Wegmänner aus der Bäckerei, die sind für die kleinen Kinder manchmal einfach noch zu groß. Deshalb habe ich irgendwann angefangen, Wegmänner selber zu backen. Wobei auch da, ja, ist es so eine Sache mit so einem Hefeteig, haben wir heute schon drüber gesprochen, ob das gelingt oder nicht. Hätten Sie schon welche gebacken, hätte ich natürlich gerne gewusst, gibt es auch welche ohne Hefe.
Da kann ich gar nicht viel zu sagen im Moment. Ich glaube, es ist wirklich ein klassisches Hefegebäck.
Genau, aber da ja, können Sie vielleicht für mich nochmal nachforschen, wenn Sie sagen, Sie arbeiten mit einem Bäcker zusammen. Vielleicht hat er noch einen guten Tipp, wie auch Wegmänner richtig gut gelingen. Was gibt es noch, was man braucht? Kreativität, Geduld, Spaß?
Vielleicht ein Stückchen Lust und Mut am Ausprobieren. Was wir vorhin auch schon mal sagten, mal Zutaten auszutauschen, keine Scheu zu haben, wenn es auch mal beim ersten Mal nicht so toll schmeckt, wenn mal was schief geht, nicht zu enttäuscht zu sein. Einfach, glaube ich, eine Form von Kreativität und Spaß am Ausprobieren.
Backen von A bis Z. Heute in der Domradio-Beratung zu Gast war Journalistin und begeisterte Hobbybäckerin und Autorin Michaela Krüger. Für Ihren Besuch ganz herzlichen Dank.
Ich danke auch.
Und das Keks-ABC, über das wir heute gesprochen haben, und Horst den Specht, finden Sie Infos unter domradio.de. Klicken Sie sich einfach durch zur Sendung Beratung und dort finden Sie dann einen entsprechenden Link. Zeit für mich, Tschüss zu sagen für heute. Mein Name ist Dagmar Peters und ich danke fürs Zuhören. Schönen Tag noch.